Wir lesen die letzten Verse im Titusbrief, nämlich im dritten Kapitel die Verse 12 bis 15 unter der Überschrift Unermüdlicher Zeuge Jesu. Ich lese sie zunächst aus dem 84er Luthertext. Wenn ich Athemas oder Tychikus zu dir senden werde, so komm eilends zu mir nach Nikopolis. Denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehlt. Lass aber auch die Unsern lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Auf den ersten Blick könnten wir denken, das ist ein Abgesang in diesem Brief. Einfach nochmal ein paar freundliche Worte zum Schluss dem Titus mitzuteilen. Aber in der Bibel gibt es nicht Worte, die einfach nur so gesagt sind. Sie haben alle einen tiefen Sinn. Denn die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes Alten und Neuen Testaments in allen Bereichen. Der Geist Gottes führte Menschen, gewisse Dinge auszusprechen, damit alle, die sie dann lesen oder hören, bis in die heutige Zeit verstehen können, welches Anliegen Gott für die Seinen, für seine Gemeinde hat. Zwischen den beiden Gefangenschaften, man geht davon aus, dass Paulus ja in Rom zweimal ins Gefängnis kam und erst nach dem zweiten Mal dann auch seine Enthauptung erlebte. Es gibt einige Bibelstellen, die darauf hinweisen, dass er nochmal freigekommen ist. Zwischen diesen beiden Gefangenschaftszeiten in Rom nutzte also der Apostel Paulus die Zeit, um am weiteren Aufbau der Gemeinden und an der Ausbreitung des Evangeliums teilzunehmen. Er bestellte Titus nach Nikopolis, das ist eine Stadt im Nordwesten von Griechenland, und das heißt, er übersetzt auch die Stadt des Sieges, ist in der römischen Provinz Epirus gewesen und wurde von dem Kaiser Augustus in Erinnerung an seinen Sieg bei Actium, das war 31 vor Christi Geburt, gegründet. In dieser Stadt wollte gleichsam der Apostel den Sieg Jesu erneut über Hölle, Tod und Teufel ausrufen. Er wollte auch von dem Sieg Jesu auf der Insel Kreta erfahren. Titus sollte also von Kreta kommen in diese Stadt, um Paulus dort zu treffen. Titus hatte ja den Auftrag bekommen, und so lasen wir in dem ganzen Brief, das, was Paulus liegen lassen musste, weiterzuführen, zu vollenden, die Gemeinden aufzurichten, Älteste einzusetzen, ihnen mitzuteilen, wie das Leben mit dem lebendigen Gott aussieht, mit Jesus Christus. Und der Apostel Paulus war immer unterwegs im Glauben, in der Gewissheit und auch in der Erfahrung des Sieges Jesu, gleich wo er sich befand. Denn er selber hat ausgesprochen, Gott sei Dank, dass ich alle Zeit Sieg habe. Er hat nie von Niederlagen in dieser Hinsicht, wenn es ums Evangelium ging, gesprochen. Wenn es um seine eigene Person ging, hat er auch seine Begrenzungen gemerkt. Aber die Ausbreitung des Evangeliums, die musste immer siegreich vollführt werden, weil Gott selber von niemand aufgehalten werden kann. Jesus Christus geht immer voran, auch wenn sich da Menschen dagegen stellen, auch wenn Gläubige passiv sind. Er geht trotzdem weiter. Er lässt sich durch gar nichts aufhalten. Und darum ging Paulus schon davon aus, dass auf Kreta auch Sieg zu verzeichnen ist und wollte gern von Titus hören, wie sich das dort ausgewirkt hat. Wie dort Mitstreiter des Evangeliums erweckt worden sind, ermutigt worden sind, selber jetzt Zeugen des Sieges Christi von Golgatha sein zu können. gleich was den damaligen Menschen im damaligen römischen Reich, denn es war ja das römische Reich, und in dem neu erstehenden römischen Reich geschieht, die Botschaft Gottes, dass Jesus Christus der Herr ist über allem und König aller Könige, muss hochgehalten werden und ausgebreitet werden. Titus, so haben wir ja an verschiedenen Stellen auch gelesen, war ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Mitarbeiter, der also auch in entscheidenden Punkten seelsorgerlich arbeiten und Stillschweigen ausüben konnte. Er war dem Apostel Paulus sehr nahe in seiner missionarischen Tätigkeit. Zuverlässig und vertrauensvoll, solche Leute sind auch heute nötig, der nicht nur Gesandter zur Gemeinde in Korinth war, um dort die Spenden, die Liebesgaben für Jerusalem einzusammeln, sondern auch mit dem Bau der Gemeinde auf der Insel Kreta betraut wurde. Das ist ja eine ganz besondere Aufgabe. Er sollte also nun dem Apostel Mitteilung machen über die dortigen Werdegänge. Deswegen komm zu mir. Komm zu mir, wenn ich zu dir Tychikus oder Artemas senden werde, dann komm zu mir nach Nikopolis. Paulus, er gab ja immer ein Vorbild darüber, dass Kinder Gottes, wo sie sich auch befinden, überall mit Freuden ihren Erlöser Jesus Christus bekennen und ihm dienen. Er genoss, der Apostel Paulus, zwischen den zwei Gefangenschaftszeiten, das muss also in der Zeit 60 bis 65 nach Christus gelegen haben dazwischen. Dazwischen genoss er also nicht sein Eigenleben. Man hätte ja sagen können, du musst dich erst mal von diesem Gefängnisaufenthalt ein bisschen erholen. Ja, und jetzt versuch doch mal ein bisschen wieder zu dir zu kommen, denn du warst ja immer gewissen Repressalien ausgesetzt. Er nutzte diese freie Zeit nicht für eine Auszeit, für eine Erholungszeit, sondern er wusste sich allezeit dem Missionsauftrag verpflichtet. Alle Zeit. Jesus Christus, sein Heiland, sollte in Wort und Tat verherrlicht werden. In dem Brief an die Philipper schrieb er das ja auch und betonte und bezeugte ganz klar in Kapitel 1, Vers 21, Christus ist mein Leben. Also mit anderen Worten, ich habe gar kein Leben, wenn nicht Christus bei mir ist. Und wenn ich lebe, dann lebe ich mit und für Christus. Ein wunderbares Zeugnis und Aushängeschild des Glaubens, das bis zum heutigen Tag auch in unserem Herzen pulsieren soll. Wenn wir von Leben sprechen, als Wiedergeborene, sprechen wir immer von Jesus. Wir kennen kein anderes Leben mehr. Christus ist mein Leben. Das sollen wir uns vergegenwärtigen. Natürlich, im Laufe des Alltagsstress oder der Anforderung vergisst man das leicht. Man wird vereinnahmt wieder von gewissen Situationen, die uns umgeben, von Arbeitsbedingungen, menschlichen Begegnungen, vielleicht von Sorgen. Aber es soll immer wieder wach werden, wer wiedergeboren ist, hat nur noch das eine Leben mit Christus. Das ist ausschlaggebend. Deswegen schonte sich der Apostel Paulus nicht in dieser Zeit, als er aus dem Gefängnis kam, aus dem Gefängnis stand, und wollte sofort gleich die Begegnung mit Titus haben und erfahren, was sein Herr alles Wunderbares auf Kreta tat und tut. Traurigkeit überfiel ihm aber, wenn er hörte und sah, dass Gläubige nach der Erfahrung des neuen Lebens im Heiligen Geist wieder ihr eigenes Wohlleben suchten. Das machte den Apostel sehr traurig, denn wir lesen auch in Philipper 2 davon, wo er sagt, ab Vers 19, er spricht dann über Timotheus, mit dem er doch eng verbunden war, dass er so keinen hat, mit dem er eines Sinnes ist, und dann begründet er das. Sie suchen alle das Ihre. Nicht das, was Christus Jesus ist. Sie fragen nicht mehr danach, was Jesus will, sondern sie haben sich wieder zurückgelehnt in ihr beschauliches, frommes Leben. Darüber war er sehr traurig. Aber er selber gab sich zum Vorbild und sagt, Christus ist mein Leben, ich werde nicht in die Beschaulichkeit zurückfallen wollen, sondern ich will wissen, wie der Sieg Jesu sich auch auf Kreta auswirkt. Trotz aller Schwierigkeiten und Verfolgungen in der Nachfolge ging der Apostel niemals zurück in sein Privatleben. Er passte sich nicht erneut dem Geist der Welt an, der ja nur das irdische und das irdische Wohlbefinden sucht. Vielmehr lebte der Apostel im Vorbild für die Gläubigen im Geist Jesu, dem Heiligen Geist, so wie es auch vom Herrn heißt. Eine wunderbare Aussage steht da im Propheten Jesaja. Sicher habt ihr sie gelesen und kennt sie. Welche Klarheit des Vornehmens Jesu im Blick auf seinen Missionsauftrag, so will ich es mal nennen, für die ganze Menschheit dort steht. Und dieser selbe Geist führte auch Paulus, dass er niemals zurückging. Ich lese mal diese Verse, Vers 4 und 5 in Jesaja 50. Da heißt es, der Herr hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam. Ich gehe nicht zurück. Ich gehe nicht zurück. Das ist also diese führende Kraft, die auch in Paulus, dem Apostel, wirkte. Er ging nicht zurück, er fiel nicht wieder zurück in ein frommes, beschauliches Leben, sondern war immer missionarisch unterwegs. Deswegen forderte er Titus, komm zu mir, dass wir darüber reden können, was der Herr tut. Wir wollen für Jesus unterwegs sein. Wir wollen nicht nachlassen, sondern wir wollen ihm vom Herzen dienen. Wir haben kein anderes Leben außer in ihm. Wir gehen nicht zurück. Paulus tat nicht, was einst die Frau von Lot tat. Lot hatte ja den Auftrag bekommen von den Engeln, Sodom und Gomorra zu verlassen, sich zu retten auf einen Berg und keine Umschau zu halten, was sie zurückließen. Nicht mehr in die Vergangenheit zurückschauen sollen, nicht mehr wehmütig auf die Dinge schauen, die man jetzt nicht mehr hat. Und was geschah? Sie gingen aus der Stadt heraus, aber Lots Frau drehte sich um, festgefahren. Sie ging zurück innerlich und sie blieb dadurch zurück. Und der Herr Jesus mahnt ja auch in Lukas 17 und sagt, denkt an Lots Weib, macht es nicht so wie sie. Fallt nicht zurück in euer Eigenleben, in eure Wünsche und Sehnsüchte, denn dann bleibt ihr auch zurück. Der Apostel tat dies nicht. Er zeigte, dass Gläubige ganz und immer ihrem Herrn Christus verpflichtet leben dürfen und sollen. Wie es ja auch der Apostel Petrus durch denselben Geist schrieb in 1. Petrus 4, die ersten beiden Verse. Er wies darauf hin, dass es ja wohl Leiden im Fleisch gibt, aber die gehören zur Nachfolge, denn es dient uns zum Guten, wenn wir ihnen nicht ausweichen. So steht hier, weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, wappnet euch mit demselben Sinn. Denn wer am Fleisch leidet, also wer Schwierigkeiten mit seinem natürlichen Leben erlebt, der hört auf von Sünde, der kommt in eine Begrenzung hinein, wo er dann lernt, nur auf Jesus zu sehen, damit er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch, also hier auf der Erde, nicht der Menschenlüste, sondern dem Willen Gottes lebt. Titus, der ja wohl ein sehr guter Mitarbeiter war, brauchte aber auch immer wieder die Ermunterung und Aufforderung, an dem Herrn zu bleiben. Darum die Begegnung mit dem Apostel und das Zeugnis, dass der Apostel sich nicht schonte, auch nicht eine Auszeit nahm nach seiner Gefangenschaft, sondern gleich wieder in den missionarischen Dienst einstieg. Unsere Glaubensdevise soll gleich sein, wie es über diakonischen Vereinigungen oft steht, auch im Diakonissenverband. Sie haben sich zum Motto gemacht, im Dienst für Jesus ganz, gern und gleich. Ganz, gern und gleich. Ganz für Jesus, gerne für Jesus. Und immer gleich. Nichts auf die lange Bank schieben. So zitierte Paulus Titus nach Nikopolis, nachdem die Vertreter für seine Aufgaben bei ihm eingetroffen waren oder eintreffen sollten, entweder Artemas oder Tychikus, von dem wir dann auch weiter noch im Philemonbrief was lesen werden. Wir lernen daraus, dass Jesus Christus und sein Heil, das ja allen Menschen gilt, immer den Vorrang in unserem Leben haben muss. Jesus Christus und sein Heil, immer den Vorrang. Es gibt gar nichts Wichtigeres in unserem Leben, also im Leben der Wiedergeborenen. Die nicht wiedergeboren sind, da gibt es natürlich viel Wichtiges, was ihr ganzes Leben bestimmt. Aber Kinder Gottes, im Leben der Kinder Gottes gibt es nichts Wichtigeres und hat nichts den Vorrang, außer das Leben mit Christus und sein Werk. Ihm haben wir alles zu verdanken, alles. Dass wir überhaupt gläubig werden konnten, haben wir ihm zu verdanken. Wir haben ja gar keinen Ruhm an irgendeiner Sache. Dass wir neues Leben in uns pulsierend haben, haben wir ihm zu verdanken. Dass wir überhaupt verstehen können, was er da getan hat für uns am Kreuz, haben wir ihm zu verdanken. Dass er uns die Augen für die Ewigkeit geöffnet hat, für die Zukunft, haben wir ihm zu verdanken. Wir haben ihm alles zu verdanken. Darum müssen wir ihm auch verpflichtet sein. Unsere Befreiung von Sünde und Tod haben wir ihm zu verdanken. Unsere Bevollmächtigung zum segensreichen Leben in dieser Zeit durch den Heiligen Geist haben wir ihm auch zu verdanken. Der Geist, von dem geschrieben steht und Jesus sagt, dass nur dieser Heilige Geist etwas tut, was kein anderer tun kann, uns in die Wahrheit leitet. Kein Mensch kennt die Wahrheit. Keiner weiß, wie er der Wahrheit leben kann. Aber Gottes Geist, geschenkt, darum sind wir Jesus Christus total verpflichtet. Das lernen wir aus diesem Text. Unser ewiges Leben im himmlischen Reich des Vaters ist uns geschenkt. In Vers 13 und 14 ergeht auch noch einmal der Aufruf, die Evangeliumsverkündigung nach Kräften zu unterstützen. Ich lese uns diese Verse noch einmal. Zenas, den Schriftgelehrten oder Rechtsgelehrten, und Apollos fertige ab mit Fleiß, auf dass ihnen nichts gebreche. Lass aber auch die Unsern lernen, dass sie im Stand guter Werke sich befinden lassen, wo man ihrer bedarf, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Also, die Evangeliumsverkündigung soll in jedweder Weise unterstützt werden, sei es finanziell oder durch die Fürbitte, die Umsorgung der Lehrer, Prediger, Evangelisten oder in dem persönlichen Sendungsauftrag, den man bekommen hat. Apollos, dieser Name, der hier auftaucht, von dem haben wir ja schon gelesen, dass der ein Lehrer, Bibellehrer, ein erwartender Jude auf den Messias war. Er hörte von Johannes, dem Täufer, dass der Messias käme und er zog in Europa umher und predigte das, die frohe Botschaft, das heißt, er wusste noch nicht von der Auferstehung Jesu. Er predigte aber bereits, der Messias kommt. So wie es durch Mose und die Propheten gesagt worden ist, und er durchzog Ephesus, und da hörte ihn ja Aquila und Priscilla und sie nahmen ihn zu sich und unterrichteten ihn noch weiter und tiefer im Worte Gottes. Und er nahm zu. Und jetzt finden wir ihn plötzlich als einen Gesandten auf der Insel Kreta wieder, der auch andere Gemeinden nun unterrichten durfte. Wirklich ein Werkzeug in Gottes Hand. Er sollte auch unterstützt werden. Er sollte umsorgt werden. Fertige sie ab mit Fleiß, auf dass ihnen nichts gebreche. Es sind Boten Jesu Christi. Hier wurde also angemahnt, Titus und somit durch Titus auch die Gemeinde, die missionarische Aufgabe der Boten Gottes zu unterstützen. Mit allem Fleiß, mit allem Fleiß. Immer Ausschau zu halten, wo das Werk des Herrn ist und dafür gleich zu beten und auch die Gaben dafür zu geben. Mit allem Fleiß, sie sollen keinen Mangel haben. Haltet ihnen den Rücken frei, dass sie ganz dem Herrn an allen Orten dienen können. Sie sollen frei und unbeschwert ihren Dienst zur Ehre Jesu tun können. Und die Unterstützung durch die Gemeinde in allerlei Art und Weise erfahren. Ihnen soll nichts gebrechen an irgendeiner Sache, die Sie nötig brauchen für Ihren Dienst. Nichts gebrechen. Sie sollen keinen Mangel haben. Das ist ein Aufruf an die Gläubigen, das zu tun. Das ist ein Aufruf, ein Augenmerk zu haben für die missionarischen Tätigkeiten Gottes. Nicht passiv zu bleiben, sondern Ausschau zu halten, wo dürfen wir mitwirken. Ja, die Gemeinde selbst soll in einem Stand, so haben wir hier gelesen, guter Werke sein, wo es nötig ist. Erinnere sie daran, dass die unseren das lernen sollen, dass sie im Stand guter Werke sich befinden, wo man ihrer bedarf, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Also auch eine direkte Mahnung an die Gläubigen. Erinnere sie daran, sie sind berufen zu guten Werken und darin sollen sie fleißig sein. Sonst ist ihr Leben unfruchtbar im geistlichen Sinne. Auch heute sollen wir also in allerlei missionarischen Tätigkeiten voranschreiten, im Gebet dahinter stehen und mit unseren Gaben dazu kräftig beitragen. Die vom Herrn gerufenen und ausgesandten Verkündiger sollen in allem unterstützt werden. Wir lernen also, dass Gemeinde Jesu zu aller Zeit aktiv im missionarischen Leben und Handeln stehen soll. Aktiv. Sie hat keine Pause bekommen. Sie hat keine Auszeit bekommen. Sie hat keine Ruhephasen diesbezüglich bekommen. So wie es Paulus auch sagt, dass sie ja keine Ruhe bei Tag und Nacht hatte. Im Gebet, im Flehen, im Weitersagen, im Denken an den Nächsten, wie können wir ihn erreichen. Er war immer beschäftigt mit dem Auftrag Jesu. Das lernen wir, dass auch uns das zuteil wird. Wir denken an dieses Gleichnis, was der Herr Jesus gab, von den ausgeteilten Pfunden unter den Mitarbeitern des Hauses. Als er ihnen die Pfunde in Lukas 19 austeilte, sagte er dann, handelt, bis ich wiederkomme. Also da heißt es nicht, handelt einige Jahre, dann macht man ja Pause, ein Sabbatjahr vielleicht, und dann fängt man wieder von vorne an. Handelt, bis ich wiederkomme, ohne Unterlass. Es gibt keine Ausfallzeiten im Reiche Gottes. Gott nutzt alle Zeiten. Wo man ihrer bedarf der guten Werke, da sollen die Gemeinde auf Kreta auch diese erzeigen, aber alle Gemeinden, dass sie fruchtbar sein. So lassen wir. Wir sollen also um die Beauftragung Jesu in dieser Welt als seine Zeugen dienen können. Beten und uns willig zum Dienst am Nächsten durch das Bekenntnis unseres Glaubens leiten lassen. Es ist manchmal traurig zu hören, dass auch Kinder Gottes sich langweilen. Ja, langweilen zu Hause, wissen mit ihrem Tag kaum was anzufangen. Sie sollten wieder entdecken, dass sie Beauftragte sind, das neue Leben, was sie bekommen haben, zu bezeugen. Es gibt keine Langeweile im Reiche Gottes. Zeiten, wo wir nicht besondere Dienste tun, sind Gebetszeiten. Haben wir jetzt vom Bruder Geis ja auch gehört, am Sonntag nicht Kniearbeit. Hat er extra ein Kissen bekommen. Kniearbeit. Das ist wichtig und davon können wir nicht genug haben. Nicht genug haben. Bekenntnis unseres Glaubens vor dem Nächsten, dazu sollen wir uns leiten lassen. Die Bitte auch des Psalmisten schon im Alten Testament, Psalm 119, ich möchte uns mal die Verse 105 bis 108 lesen, lauteten ja genau in diesem Sinne: Erleuchte mich, leite mich, lehre mich, lass mich froh sein in deinem Werk und willig zum Opfer der Rede, des Mundes. Willig dazu. Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Also, ich werde geleitet und will geleitet werden. Ich schwöre und will's halten, dass ich die Rechte deiner Gerechtigkeit halten will. Ich will es auch tun. Erleuchte mich, leite mich, ich will es tun. Ich bin sehr gedemütigt, Herr, erquicke mich nach deinem Wort. Ich möchte auch wieder erfreut werden durch dein Wort, immer wieder aufs Neue. Lass dir gefallen, Herr, das willige Opfer meines Mundes und lehre mich deine Rechte. Opfer meines Mundes ist das Zeugnis von dem lebendigen Gott und neutestamentlich von der Gnade in Jesus Christus. So soll das Leben der Wiedergeborenen gestaltet sein. Wer gerne, freiwillig und von Herzen Jesus seinem Heiland dient, ist vor Gott angenehm und wird vermehrt beschenkt mit Gaben des Heiligen Geistes und mit Aufträgen. In 2. Korinther 8 lesen wir auch, das ist auch ein Brief des Apostel Paulus, durch denselben Geist geschrieben, dass er von den freiwilligen Gaben spricht. Nichts soll gedrungen sein. Ach, ich bin ja Christ, aber da muss ich mich ja auch ein bisschen einsetzen. Oder dass jemand einfach erst überredet werden muss, dass er ein Zeuge Jesu ist. Sondern es soll alles freiwillig geschehen, gerne geschehen, aus Dankbarkeit geschehen. In Vers 11 und 12 steht von 2. Korinther 8, nun vollbringt auch das Tun, auf das gleich wieder ist ein geneigtes Gemüt zu wollen, so sei auch ein geneigtes Gemüt zu tun von dem, was ihr habt. Denn so einer willig ist, so ist er angenehm, nachdem er hat, nicht nachdem er nicht hat. Die Willigkeit ist dabei sehr wichtig. Nicht gezwungen. Niemand soll gezwungen Jesus dienen. Er soll sich danach sehnen, Jesus dienen zu dürfen und danach Ausschau halten, wo er eingesetzt werden kann. Im 9. Kapitel desselben Briefes, Vers 7 und 8, heißt es, ein jeglicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei, dass ihr in allen Dingen volle Genüge habt und reich seid zu allerlei gutem Werk. Wo also die Willigkeit da ist, die Freudigkeit da ist, da schenkt der Herr immer noch mehr hinzu. Auch an Arbeit natürlich, aber er gibt auch die Kraft, diese vermehrte Arbeit zu bewältigen. Niemand muss müßig stehen. Alle dürfen Mitarbeiter im Reiche Gottes sein. Das durfte Paulus auch der Gemeinde zu Rom deutlich machen. In Römer 14 steht Folgendes, Vers 17 bis 18. Das Reich Gottes besteht ja nicht darin, dass man jetzt nur selber sich versorgt, hier im Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes besteht in Gerechtigkeit und Friede, Freude im Heiligen Geist. Und wer in diesen Stücken Christus dient, der gefällt Gott und ist wertvoll für die Menschen. Der gefällt Gott und ist wertvoll für die Menschen. Wir merken also diese Beziehung, die hier Jesus Christus im Leben der Seinen zum himmlischen Vater und diesem Werk unter den Menschen hier aufgebaut hat. Verbundenheit der Gläubigen soll vorherrschen. Auch das musste immer wieder gesagt werden in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart gewiss. In dem Vers 15 zeigt der Apostel Paulus dann auf, dass Kinder Gottes, wo auch immer sie sind, im Herrn verbunden sind und auch das wahrnehmen sollen. Darum sollen sie einander grüßen und ihre Gebete diesbezüglich ausrichten, dass sie auch die Glaubensgeschwister da einschließen. Alle, die mit mir sind, ich lese mal den Vers 15, diese Zweiseitigkeit. Es grüßen dich alle, die mit mir hier sind. Grüße alle, die uns im Glauben lieben. Also die lassen dich grüßen und grüße alle, die da sind bei dir. Wir kennen die ja gar nicht alle, aber die lieben Jesus. Und deswegen haben wir sie einfach lieb, obwohl wir sie noch gar nicht gesehen haben. Ja? Diese Verbundenheit, die soll auch in unserem Herzen pulsieren. Es geht nicht nur darum, dass wir die lieben, die wir sehen, was uns ja oft schon sehr schwer fällt, sondern dass wir auch die lieben, die wir nicht sehen und wir wissen, dass sie doch da sind und sie Jesus angehören. Darum geht uns das Werk der Mission weltweit etwas an. Weil überall unsere Glaubensgeschwister sind, die irgendwo arbeiten für den Herrn. Wir lieben sie. Und wir lieben das, was sie im Namen Jesu tun dürfen an diesem Ort. Auch wenn wir sie noch nie gesehen haben. Auch Titus hat sicher die, die jetzt gerade bei Paulus waren, noch gar nicht alle gekannt. Und Paulus sagt, ja, die lassen dich auch alle grüßen. Ja. Und die da bei dir sind. Obwohl wir die auch noch nicht gesehen haben. Das Wohlergehen aller Kinder Gottes geht jeden an. Wir merken, welche hohe Aufgabe wir auch als Gemeinde Jesu haben in dieser Zeit. Es dreht sich also nicht nur um uns, es dreht sich um alle, die dazu gehören. Und da kann es gar keine Pause, da kann es gar keine Langeweile geben. Wenn wir an die äußere Mission denken, jetzt an Argentinien oder Uruguay. Ich habe mich innerlich gefreut über die jungen Leute, die ein ganzes Jahr für den Herrn Jesus gefunden haben und sich als Missionare einsetzen lassen wollen. Die Buße getan haben über ihr eigenes Leben und nun Jesus folgen wollen. Es geht uns auch was an. Wir freuen uns einfach mit. Wir beten für diese jungen Leute und für alle, die zum Herrn finden. Auch für die, die noch suchend sind und noch nicht durchgebrochen sind, wie der einen jungen Mann ermordet hat und seine Pistole da unter der Jacke trug. Alle Glieder am Leibe Jesu haben nämlich eine gemeinsame Zukunft in Gottes Reich. Paulus zeigt auf, dass die Gläubigen auf Kreta in den Bund der großen Schar der Christen eingeschlossen sind und sie diese auch in ihr Glaubensleben einschließen sollen. Was im Himmel zusammengehört, soll schon auf Erden zusammengehören. Wir treffen uns nicht nur erst im Himmel zu einer Einheit, sondern sie beginnt auf Erden. Darum schrieb auch der Apostel an die Korinther in diesem Bild des Leibes. Nicht? Er hat ja die Gemeinde als Leib dargestellt. Leib Christi, Hand, Fuß, Auge, Ohr, ja. Und sagt, wenn da ein Glied leidet am Leib, das geht alle was an. Dann leiden die ja alle. Aber wenn ein Glied herrlich gehalten wird, dann freuen sich alle. Das geht alle was an. Da kann man nicht weggucken und sagen, ach, Hauptsache ich leide nicht. Juden und Gläubige aus den Heiden wachsen zu einem heiligen Tempel des Herrn durch den Heiligen Geist zusammen. Im Brief an die Epheser lesen wir im 2. Kapitel, Vers 19 bis 22. So seid ihr ja nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus der Eckstein ist, auf dem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Das heißt also, wir gehören mit zu dem Haus, in dem Gott in Jesus Christus wohnt. Das sollen wir nicht vergessen. Unsere Geschwister auf Kreta gehören auch zu diesem Haus, die damals lebten, die heute dort leben. Die Geschwister weltweit gehören zu diesem Haus, zu diesem heiligen Tempel, in dem nicht die Gemeinde in erster Linie regiert, sondern der, der die Gemeinde baut, nämlich Gott durch Jesus Christus. Alle, die sich lieben im Glauben, dienen ihrem Herrn und Erlöser Jesus. Und sie bewegen sich Tag für Tag im missionarischen Handeln für ihn, weil sie kein anderes Leben, das lebenswert ist, mehr kennen. Wir lernen, dass jeder wiedergeborene Gläubige den anderen braucht zur Ergänzung im segensreichen Zeugnisdienst in dieser Welt. Wir lernen, dass ein Einzelgänger Christentum keine Verheißung der fruchtbaren Wirkung zum Aufbau der Gemeinde hat. Wir lernen, dass was im Himmel zusammengehören soll, schon auf Erden Gemeinschaft pflegen muss. Und dass die Gewinnung von Seelen für das Lamm, Jesus, die höchste Aufgabe der Kinder Gottes auf Erden ist. Alles fließt aus der Kraft des Heiligen Geistes, dem Gnadengeschenk der Erlösung, an das der Widersacher, der Teufel, nicht herankommen kann, weil der Herr selbst in seiner Gemeinde lebt. Und an ihn kann der Widersacher nicht heran. Darum sprach Jesus Petrus und den Jüngern und allen, die an ihn glauben, zu: Die Pforte der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Ist unmöglich. Nicht überwältigen. Da kommt der Widersacher nicht heran. Diese Gnade in ihrer ganzen Wirkung wünscht also der Apostel allen und bestätigt diesen einzigen festen Grund des Glaubens und des Lebens zum Schluss mit Amen. Wahrlich, das ist so. Alles, was zum wahren Leben dient, strömt aus ihm, aus Jesus, wie am Anfang, so auch am Ende. Und einleitend lasen wir im 4. Vers des 1. Kapitels: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Das wünschte abschließend hier Paulus und hat zugleich also Titus nochmal motiviert: Bleibe an dem, was du gelernt hast, und sage es der Gemeinde. Es grüßen dich alle, die mit mir sind. Grüße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Soweit zu dem Schluss des Titusbriefes. Und wir haben gleich noch ein paar Minuten. Zeigst du uns, Herr Jesus Christus, dass wir nicht allein übrig geblieben sind, wie es einst Elia meinte, sondern dass eine große Schar der Erlösten da ist, die dir dienen an vielen Orten der Welt. Und du hast uns mit ihnen verbunden und wir sind in dir mit ihnen verbunden. Wir grüßen sie einfach in deinem Geiste und wünschen ihnen, dass sie von einer Klarheit zur anderen, von einem Sieg zum anderen kommen. Danken dir für alle, die du täglich hinzutust. Und wir selber möchten dir ausgeliefert sein und bleiben, damit du uns auch einsetzen kannst zum Segen für andere. Habe Dank, dass die Gemeinde in der Vergangenheit wuchs zu deines Namens Ehre und dass sie auch heute wachsen darf. Hilf uns, untereinander wahrzunehmen als Glaubensgeschwister, die gerne Austausch haben über dem, was sie mit dir erleben und dass sie dir gemeinsam dienen wollen. Habe Dank für das, was du jetzt ganz persönlich jedem Einzelnen von uns geschenkt hast, aus deinem Wort. Amen.